I've got a job to do too.
Eine der berühmtesten Abschiedsszenen der Filmgeschichte. Der neblige Flughafen von Casablanca, Humphrey Bogart und Ingrid Bergman, Rick und Elsa. Wir wissen, sie lieben sich, müssen aber mit ihr erkennen, dass hier trotzdem alles endet. Und er sagt, eines Tages wirst du das verstehen. Dann der tiefe Blick in ihre Augen.
He's looking at you, kid.
Traurig, aber irgendwie auch feierlich, tröstlich. Heute dagegen, auf Bahnhöfen zum Beispiel, früher Kathedralen des Abschieds, da steht der ICE wie ein Pfeil in die Zukunft weisend und die Menschen verschwinden darin wie in einem schwarzen Loch. Die verspiegelten, getönten Scheiben erlauben keinen sehnsüchtigen Blick. Die Fenster lassen sich nicht öffnen, kein Hinauslehnen, bis der Zug den Bahnhof endgültig verlassen hat, kein Winken. Der eine wuchtet seinen Koffer auf die Ablage, die andere knüllt das Taschentuch verlegen in der Hand.
Abschied, Trennung, aus, vorbei, Ende.
Wir mögen meistens kein Ende. Enden machen traurig und leer. Das Ende einer Liebe zum Beispiel, von Erich Kästner eindrücklich sachlich in ein Gedicht gefasst.
Sie waren traurig, betrogen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei, und sahen sich an und wussten nicht weiter. Da weinte sie schließlich und er stand dabei. Sie gingen ins kleinste Café am Ort und rührten in ihren Tassen. Am Abend saßen sie immer noch dort. Sie saßen allein und sprachen kein Wort und konnten es einfach nicht fassen.
Ende bedeutet Verlust, nicht nur in der Liebe. Wenn zum Beispiel ein Arbeitsverhältnis endet, verliert man mehr als das gesicherte Einkommen, erzählt Sandra, gelernte Kauffrau und schon seit einiger Zeit arbeitslos.
Also zum Beispiel der feste Tagesplan, den man sonst hatte. Man wusste genau, von 8 bis, was weiß ich, 17 Uhr ist man auf seiner Arbeit. Da muss man sich beeilen, um noch einkaufen zu gehen. Da muss man zu Hause essen, da muss man den Haushalt machen. Dann hat man vielleicht noch ein Hobby, dann guckt man Fernsehen, geht schlafen und steht morgens wieder auf. Und diese Struktur fällt auf einmal weg. Und dadurch, dass eine Sache wegfällt, löst sich wie so eine Lawine noch ganz viele andere Sachen aus. Zum Beispiel, wenn man seine sozialen Kontakte nur am Arbeitsplatz hatte, die sind auf einmal weg. Und viele, viele Kontakte, Freundschaften vom Arbeitsplatz zerbrechen auf einmal. Man dachte, man ist gut befreundet und auf einmal meldet sich die andere Person nicht mehr. Oder Freunde geben einem praktisch die Schuld an der Arbeitslosigkeit. Vielleicht auch Familie oder der Ehepartner oder die Kinder. Man sitzt da ganz allein mit seinen Gefühlen und keiner will mit einem sprechen. Und dann sind vielleicht noch die eigenen Scham- und Schuldgefühle. Ich war nicht gut genug, ich habe versagt. Und bei mir war auch persönlich eine Phase, wo ich mir überhaupt nichts mehr zugetraut habe. Gar nichts, wo ich dachte, Briefe eintüten und frankieren, um Gottes Willen, wie geht denn das so? Das kam dann ja auf einmal.
Frühjahr 1945, das Ende des Zweiten Weltkriegs. Das Ende einer Zeitepoche, ein Ende mit schrecklicher Bilanz. Europa liegt in Trümmern, 56 Millionen Tote, unvorstellbares Leid.
Ein Ende begleitet von sehr unterschiedlichen Gefühlen. Marga Becker-Ambrock erlebte das Kriegsende als 15-Jährige. Und es war kein bestimmter Tag.
Es zog sich eigentlich über Wochen hin. In meinem Falle, ich war ja mit meiner Mutter in Eberswalde als Evakuierte. Und da begann dann schon die Auflösung. Man konnte wochenlang den Kanonendonner von der Oderfront schon hören. Das war natürlich dann für die Atmosphäre schon wichtig. Also der Krieg war praktisch vor der Tür oder das Kriegsende. Die Kriegsgefahr kam immer näher. Dann wurde Eberswalde am 20. April an Führers Geburtstag, wie das damals ja noch hieß, evakuiert. Dann kamen wir zur Ostseeküste und letztlich landeten wir, das muss so an den ersten Maitagen gewesen sein, in einem Ort Fischkarten bei Wismar. Da war praktisch die Welt zu Ende. Also insofern ist meine Erinnerung an das Kriegsende eigentlich, was ich in der Nachkriegszeit gehört habe von anderen Menschen, die zum Beispiel auch in Berlin gewesen waren, etwas idyllisch, obwohl wir ja natürlich von den Russen vereinnahmt wurden und einiges sich da abspielte, was eben auch damals leider im östlichen Bereich Deutschlands üblich war.
Welche Gefühle signalisierten ihr Ende?
Ja, das Wichtigste war für uns, die wir ja im städtischen Bereich gelebt haben, dass es keine Fliegerangriffe mehr gab. Also der Fliegeralarm hatte schon unser Leben dominiert. Und als ich noch in Berlin war, im September 1943 wurden die Berliner Schulen evakuiert. Da haben meine Mutter und ich dann Berlin verlassen. Da waren die Luftangriffe am Tage und auch in der Nacht. Also es war ständig Fliegeralarm. Das war nachher auch in Eberswalde so. Und dass diese Bedrohung aus der Luft nicht mehr war, das war eigentlich etwas ganz Einschneidendes in der Erkenntnis, der Krieg ist aus, ja. Dass man nicht mehr persönlich, ja, Opfer des Krieges werden konnte, will ich mal sagen. Ganz persönlich gesehen, körperlich geradezu.
Marga Becker-Ambrock spürte schon Erleichterung, aber nicht nur.
Diese ewige Angst, was passiert, was machen die Angehörigen? Existiert die Wohnung noch? Was hat man überhaupt noch? Was hat man behalten oder hat man alles verloren? Also die Existenzangst, die kam ja auch sofort. Keiner wusste ja, wie es weitergeht oder wie er weiterleben sollte.
Es gab aber auch viele Menschen, für die das Ende nicht erschreckend, sondern als Befreiung vom Schrecken, als Erlösung erschien.
Im April 1945 rückten britische Truppen in das KZ Bergen-Belsen ein. Unter den befreiten Lagerinsassen waren Renate Lasker-Harprecht und ihre Schwester Anita Lasker-Wallfisch, Cellistin im Mädchenorchester im KZ Auschwitz. Renate Harprecht hat später als Journalistin ihre Erlebnisse aufgeschrieben und veröffentlicht.
Seit Tagen hörten wir leises Rumpeln von schweren Geschützen. Doch wir hatten keine Ahnung, was draußen jenseits des Lagers vor sich ging. Wer schoss? Waren es die Deutschen? Waren es die Alliierten? Und dann rollten die ersten Tanks ins Lager. Wir schauten stumm auf unsere Befreier. Zum Jubeln hatten wir keine Kraft. Meine Schwester schrieb, jahrelang waren wir durch alle Extreme von Emotionen gezerrt worden. Elend, Entbehrungen, Erniedrigung, Verzweiflung, Angst, Hunger, Hass. Es gibt eine Grenze. Unsere Erfahrungen lagen jenseits dessen, was einem Menschen in einer langen Lebensspanne zugemutet wird. Und plötzlich war alles zu Ende. Wir waren befreit. Seit Jahren hatten wir für diesen Augenblick gelebt, wenn man Glück hatte und lebte. Es war schwer zu fassen. Ich war 19 Jahre alt und ich fühlte mich wie 90. Es gibt auch gute Enden, ohne den Schrecken zuvor.
Happy End. Problem bewältigt, Weg beendet, Ziel erreicht, Sieg errungen.
Ah, sie kommen schon auf die Place de la Concorde. Wer gewinnt die Schlussetappe der Tour? Ein unerwartetes Szenario. Vinokurov, McGee, diese beiden im Stile von Lüttich Bastogne, der Kasache. Damals hat er Vogt geschlagen, heute gewinnt er, holt seine zweite Etappe, ist zu glauben.
Nicht die letzte Etappe, aber das gesamte Radrennen gewonnen hatte ein anderer.
Lance Armstrong, ein Amerikaner, wieder mal in Paris auf den Champs-Élysées am letzten Tag der Tour de France. Ganz oben im gelben Trikot mit den gelben Blumen, die Hymne.
Siebenmal Sieger der Tour de France. Happy End in Folge. Aber 2005 sollte nun wirklich ein Ende sein für Armstrong. Doch er trat nicht ab ohne das typische Ritual, die Abschiedsrede. Dabei gab er gewissermaßen den Staffelstab weiter und motivierte seine beiden Mitstreiter Ivan Basso und Jan Ulrich für einen neuen Anfang im nächsten Jahr.
Dieser Schritt auf dieses Podium war der letzte meiner Karriere. Ivan, vielleicht stehst du hier im nächsten Jahr. Vielleicht du, Jan. Ich bin draußen. Ihr macht das unter euch aus.
Heute am 2. April 2005 um 21.37 Uhr hat der Herr den Heiligen Vater zu sich gerufen.
Das letzte Ende ist der Tod, unausweichlich für jeden Menschen. Wolfgang Amadeus Mozart, der schon mit 35 Jahren starb, schrieb einmal über den Tod.
Da der Tod genau genommen der wahre Endzweck unseres Lebens ist, so habe ich mich seit Jahren mit diesem so bekannt gemacht, dass sein Bild nichts Schreckliches mehr für mich hat, sondern recht viel Beruhigendes und Tröstendes. Ich lege mich nie zu Bett, ohne zu bedenken, dass ich vielleicht, so jung ich bin, den anderen Tag nicht mehr sein werde. Und es wird doch kein Mensch von allen, die mich kennen, sagen können, dass ich im Umgang mürrisch oder traurig wäre.
Nahmen die Menschen früher das Ende leichter, weil sie an das ewige Leben glaubten? Die Theologin Dorothee von Tippelskirch.
Ich halte das für eine naive Vorstellung, dass es in früheren Generationen so ganz anders gewesen sein soll. Die Schmerzlichkeit des endlichen Lebens, die ist sicherlich immer so empfunden worden. Ein Unterschied könnte darin bestehen, dass es in früheren Generationen sehr viel mehr Erfahrung damit gab. Also dass es ja tatsächlich in den großen Familien, in den kinderreichen Familien zum einen die Kindersterblichkeit eine ganz andere Rolle gespielt hat. Noch Freud zu Beginn des letzten Jahrhunderts zählt unter die selbstverständlich in bestimmten Entwicklungsstufen des menschlichen Lebens vorkommenden Trauersituationen, Verlustsituationen, ganz selbstverständlich für die junge Frau den Verlust eines ihrer Kinder bei der Geburt. Also das ist noch nicht sehr lange her. Und mir scheint häufig, dass wir da sehr naiv geworden sind, weil das für uns alles unvorstellbar geworden ist.
Auch ohne den Glauben an ein ewiges Leben muss der Tod nicht unbedingt nur Ende bedeuten. Weiterzuleben in der Erinnerung anderer, durch Geschaffenes oder auch durch seine Kinder, all das mag einen Sterbenden trösten. Und für die sogenannten Hinterbliebenen geht, bei aller Trauer und Verzweiflung, das Leben auf jeden Fall weiter.
Und häufig gilt es in unserer Kultur als anstößig, das zu schnell zu formulieren. Aber sehr häufig wird es doch nach einiger Zeit durchaus empfunden. Für manche ist es sehr schwer, auch mit Schuldgefühlen verbunden, dass eben doch der Tod eines Menschen durchaus auch eine Art, das klingt jetzt vielleicht zu einfach, eine Befreiung bedeuten kann, eine Lösung. Jedenfalls, es beginnt nochmal ein neuer Lebensabschnitt und es heißt überhaupt nicht, dass dieser neue Lebensabschnitt ein schlechter sein muss.
Der Mensch will kein Ende. Im alltäglichen Leben leben wir von der Hoffnung, dass alles wiederholbar ist. An Orte, die ich heute verlasse, kann ich morgen zurückkehren. Menschen, von denen ich mich heute trenne, kann ich morgen wieder besuchen. Der Gedanke, alles nur einmal tun zu können, wäre unerträglich.
Nonstop, rund um die Uhr. Unendlich.
Der Dominikanermönch Pater Bernhard hat eine interessante Theorie dazu.
Ich vermute mal, das kommt aus der Schriftwelt. Ich kann ja heute ein Buch lesen und einfach zuklappen und sagen, lese ich morgen weiter. Ich kann meinen Computer ausschalten und sagen, mache ich morgen weiter. Weil wir keine Erzählgemeinschaft mehr sind, die zwischen Menschen in einem Raum geschieht. Und die kann ich nicht einfach zuklappen oder beenden. Dazu braucht es die Auseinandersetzung und auch dann so ein vereinbartes Ritual des Abschieds. Also ich habe ja viel von den Indianern gelernt. Und wenn da zum Beispiel der Hausmann die Pfeife ausklopft, dann ist das keine Unhöflichkeit, sondern einfach ein Zeichen. Jetzt ist Schluss, raus.
Abschiede, Trennungen, Enden sind schmerzliche, aber notwendige Zäsuren im Leben, betont die Psychologin Dorothee von Tippelskirch.
Dass Begrenzung etwas Gutes ist, ist zwar scheinbar in unserer Gesellschaft, vielleicht auch in unserem christlichen Abendland, merkwürdigerweise schwer als gut zu begreifen und zu empfinden, aber es ist tatsächlich basal für unser Leben. Und die Vorstellung der Endlosigkeit, die Vorstellung des unveränderlich immer Gleichen, die kann in bestimmten Situationen ja durchaus zu einer Art Horrorvorstellung führen. Danach sehnt sich niemand. Das ist auch in der Literatur immer wieder wie ein höllenartiger Zustand beschrieben worden und aufgeführt worden. Das heißt, es ist eigentlich doch eine Größenfantasie, die zerstörerisch wird in sich schon.
Also ich kann der Ewigkeit in meiner Zeit begegnen.
Meint dagegen Pater Bernhard.
Jeder Mensch, auch jemand, der nicht an Gott glaubt, kann das erfahren und zwar in der Kultur des Feierns. Das ist nämlich so ein Punkt, man macht heute Feten oder Partys oder sonst irgendetwas. Das hat aber mit dem kulturvollen Feiern wenig zu tun. In einer kulturvollen Feier fallen nämlich Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart zusammen. Man erinnert sich, warum man feiert, Geburtstag, Hochzeit, sonst etwas, wie das angefangen hat. Man bedenkt auch ein Stück den Weg, der mit Dunkelheiten und Helligkeiten verbunden ist. Und man überlegt, wie wird es denn weitergehen? Dazu kommen dann die Glückwünsche und die Geschenke und die also Symbole sind des Begleitens in die Zukunft. Musik.